herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich habe da gerade einen Kratzer in deiner Stimme wahrgenommen.
Das erster Satz.
Liegt das etwa daran, dass du am Wochenende zu viel gefeiert hast? Ich habe dich da irgendwie auf Bühnen von neben DJs stehen sehen. Da, also.
Naja, ich mache der Steuerbranche alle Ehre und bin hinter den besten irgendwie Elektro-DJs. Ja, die ganze Woche war in Freiburg, waren die Münsterplatz-Konzerte. Das ist eigentlich immer ganz cool, weil das ist so zwischen Freiburger Münster, was schon imposant ist, und zwischen Roten Rathaus, ja, was auch imposant ist, kennt man vielleicht von Bares für Rares. Ja, und da zwischendrin sind dann die Münsterplatz-Konzerte. Immer jeden Tag gab es da einen anderen Act. Und da war ich da öfter mal da. Unter anderem auch am Samstag, als Paul Kalkbrenner und James Hype und so weiter da aufgelegt haben.
Und die haben gleich gesagt, den Steuerfabi müssen wir mal auf die Bühne holen. Oder wie hat sich das ergeben?
Ja, also ich war da durch Bekannte, ja, da im VIP-Bereich. Und ja, da konntest du dann aus dem VIP-Bereich dann auf die Bühne. Da sind die Freiburger relativ entspannt. Und irgendwann, also ich wusste es auch nicht, ich war halt dann da. Und dann hat halt hier so ein Kollege von mir gesagt, komm, wir gehen mal auf die Bühne. Und ich so, ja, wie? Und dann hat er gemeint, einfach für die Treppe hoch. Ja, okay. Und dann stand man da auf einmal dann rum. Und ja, auf der Bühne war jetzt nicht ultra viel los. Da stand ich halt dann, aber hinten das angeschaut, war auch mal ein Erlebnis. Und ich muss sagen, James Hype, der hat diesen Hit Ferrari geschrieben, irgendwie eine halbe Milliarde Aufrufe bei Spotify alleine. Also der ist dann auch irgendwie im Privatchat angereist. Ja. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, das ist ausgeklammert bei dem neuen Mobilitätsbudget der Bundesregierung. Und ja, der hat also wirklich, also erstmal war schlau, weil er hat ein SC Freiburg-Trikot über mal übergezogen. Das war natürlich dann natürlich für die ganzen Locals schon mal nett. Und dann hat er auch ein krasses Social-Media-Team. Also gehe ich mal davon aus, dass er nicht seinen Instagram-Account mit über 1 Million Followern selber betreut. Und dann habe ich den irgendwie verlinkt und irgendwie, keine Ahnung, und dann kurz nach dem Konzert hat er sich dann für die Verlinkung bedankt und so. Und da habe ich auch gedacht, der hat das Leben auch im Griff. Ja. Also ja, war für Freiburg schon. Also wer noch nie in Freiburg war, sollte immer vorbeikommen. Und die Münsterplatz-Konzerte ist Wahnsinn, ja. Also die Kulisse ist brutal.
Sah schon cool aus, also auf deine Story.
Das ist echt, also dass man da überhaupt so eine riesige Party eigentlich machen kann, ist schon Wahnsinn, weil das ist ja auch ja wirklich so historisches Gemäuer des Freiburger Münster hier. Aber ja, war nett, ja, aber was anders als Steuern.
Ja. Aber ich war doch ein bisschen enttäuscht, dass du einen Tag vor der Wahl nicht deinen Europa-Pullover angezogen hast. Ja. Dann hast du mir ja, kann ich ja mal sagen, letzte Podcast-Folge hast du mir den ja noch stolz präsentiert, dass du einen Europa-Pullover zugeschickt bekommen hast.
Christian, wenn du mal dem Steuerfabi auf Instagram, TikTok und Co. aufmerksamer folgen würdest, hättest du ja gesehen, dass ich am Freitag vor der Europawahl mit dem Europa-Pulli sogar ein Reel gemacht habe. Ja, jetzt haben das schon 300.000 Leute gesehen. Ja.
Ich war nicht dabei,
muss man nachholen. Ja. Ja, und ja, ich war dann natürlich auch wählen gestern. War, ich sag mal so, ist ja nicht schwer zu wählen, aber so nach so einem Elektro-Festival da war schon schwerer, aber ich habe natürlich dann vorbildlich mich zum Wahllokal geschleppt. Normalerweise mache ich immer Briefwahl, aber ich wusste, dass ich dieses Wochenende in Freiburg bin. Und dann habe ich mich da zur Wahl begeben gestern, hat aber nicht viel genutzt. Also ich habe alle da motiviert zu wählen. Das Ergebnis ist dann interessant, würde ich es mal nennen. Bei Freiburg, ich weiß nicht, wie es bei dir im Wahlkreis ist, Freiburg hat das sehr atypisch gewählt, aber Freiburg ist ja sehr grünen dominiert. Die Grünen haben ja, sage ich mal, insgesamt stark verloren, die größten Verluste. In Freiburg sind sie immer noch bei über 30%.
Echt?
Ja. Also ich habe gestern Abend mal gesehen, da waren also fast alle Stimmbezirke ausgezählt, da waren sie bei 30,3%. Dafür die AfD in Freiburg nur bei 5,9%. Da ist sogar Volt vor der AfD in Freiburg. Die hat nämlich 7,4%. Also Freiburg ist jetzt nicht repräsentativ für die Bundesrepublik.
Ja, das stimmt. Und ich muss dir sagen, ich glaube, das ist hier bei mir in Sachsen-Anhalt genau umgedreht.
Ja, gut.
Also ist echt nicht so zum Lachen, ja. Aber das ist natürlich auch wiederum erschreckend, dass da hier die AfD so viele Stimmen bekommen hat. Ich war auch echt, ich habe tatsächlich an dem Wahltag auch noch ein paar Leute so zufällig getroffen. Auch gefragt, wart ihr wählen? Da haben echt ein paar Leute zu mir gesagt, nö, wieso, war ich jetzt nicht und sowas.
Ja, ja.
Das verstehe ich halt auch wirklich gar nicht, dass da immer noch, wobei es war, glaube ich, von der Wahlbeteiligung gar nicht so schlecht, ja. Ich glaube, irgendwas bei 65%, meine ich, gelesen zu haben, was für Europawahlen ganz, ganz okay ist. Aber trotzdem, das kann noch besser gehen, glaube ich.
Ja, ich gut. Also in Frankreich lösen sie ja hier schon die Regierung auf, ja, Neuwahlen. Ja. Aber in Deutschland ist da entspannt. Vorhin bei Tagesschau.de gelesen, Lindner stellt sich hinter Kanzler Scholz. Und dass er keinerlei Grund sieht, da am Bundeskanzler zu zweifeln.
Mhm.
Ja, in anderen Ländern nebendran. Ich meine, Frankreich ist von mir ja, ich bin ja schneller hier in Paris als in Berlin, wo ich sitze. Da werden dann zum 30.06. irgendwie Neuwahlen ausgerufen. Und hier stellt sich erstmal der Finanzminister hinter den Kanzler nach den Ergebnissen. So unterschiedlich sind die Länder.
Ja, aber als ich dir, also ich meine, am Ende war das ja zu erwarten. Ich meine, CDU hat nicht schlecht abgeschnitten, aber trotzdem fragt man sich ja, wenn jetzt Neuwahlen kämen, wer würde denn da jetzt am Ende regieren? Ja, so eine richtige gute Kombination lässt sich da ja jetzt auch nicht ableiten, zumindest jetzt für mich aus so, auch so aus wirtschaftlicher Sicht für die Unternehmen gesprochen. Mit wem soll die CDU das machen? Und da gibt es ja nicht so viele Optionen. Und ich frage mich dann auch, wenn da jetzt am Ende Schwarz-Grün, Schwarz-Rot-Grün oder sowas rauskommt, ob die CDU da so stark auf die Bremse tritt, wie es jetzt vielleicht die FDP auch macht. Also ich meine, da kann man sich auch drüber streiten, dass es immer noch viele Projekte gibt, die man eigentlich nicht hätte durchwinken sollen. Aber da wäre ich auch so ein bisschen skeptisch, ob die CDU am Ende da nicht auch wieder einknickt vor den vielen verrückten Vorhaben, die da so kommen. Werden wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, was da steuerrechtlich jetzt nochmal geplant wird. Demnächst haben wir nochmal ein paar Neuigkeiten dabei. Aber da sehe ich irgendwie noch nicht so richtig, habe ich kein tolles Zukunftsbild, wie das dann jetzt auch wirtschaftlich hier gute Kombination sich da herauskristallisieren soll, oder? Wie denkst du das? Denkst du, Frau Wagenknecht wird es retten?
Nee, aber ich meine, die sind natürlich schon ihr Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand da, mit mehr oder minder so einer Person, zumindest als Speerspitze da, direkt nach Europa. Das war schon ein starkes Ergebnis. Gerade mal schauen, ich habe mir hier mal die 13% Ergebnisse.
13% meine ich, oder?
Ich glaube, 13% waren es, glaube ich, im Osten. Ja, schauen wir mal. Jetzt passen wir auf. Ja, Bündnis Sarah Wagenknecht im Ostdeutschland waren 13%. Und insgesamt, jetzt passen wir auf, ja, 6,2% dann insgesamt. Aber es war natürlich schon also Erstaufschlag stark. Aber lass uns mal nicht zu sehr in die Europawahlen abdriften, denn es gibt natürlich auf nationaler Ebene einiges Neues. Wir haben vor 2 Folgen schon mal das Jahressteuergesetz besprochen. Das war die Folge 92. Also wer den Podcast noch nicht abonniert hat, jetzt gerne ein Follow dalassen, ja? Und gerne auch bewerten und weiterschicken. Freut uns natürlich. Und jetzt gibt es schon wieder Neuigkeiten, denn das Jahressteuergesetz 2024 wurde nochmals angepasst. Und ein Punkt, der, sag ich mal, ein bisschen größer jetzt drin ist, ist die Wohngemeinnützigkeit. Wer dauerhaft Wohnraum zu einem günstigen Preis anbietet, soll steuerlich begünstigt werden. Was steckt da dahinter, Christian?
Ja, genau, da müssten wir mal drauf eingehen. Das Bundeskabinett hat jetzt den endgültigen Entwurf für das Jahressteuergesetz verabschiedet. Und nachdem wir darüber gesprochen hatten vor 2 Folgen, gab es jetzt eben nochmal diese Anpassung. Die sollten wir nicht vorenthalten, weil das naja, interessant von den Auswirkungen, werden wir gleich sehen, aber interessant ist es allemal. Und zwar soll nochmal ein steuerlicher Anreiz geschaffen werden, mehr günstigen Wohnraum zu schaffen. Das ist ja so das riesige Thema. Je nachdem, welche Studie man da liest, heißt es ja, es fehlen um die 800.000 Wohnungen. Und das ist ja schon längst ein Riesenthema in den Ballungszentren. Und das ist wohl auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass man da noch weitere Fördermittel irgendwie, also oder Förderungen einführt, um dieses Wohnraumproblem zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist natürlich wirklich auch ein Riesenthema. Ich habe auch wirklich viele Bekannte, die junge Familien sind und irgendwie eine Wohnung suchen und die einfach nicht finden, ja. Oder zumindest nicht dann auch zu den Konditionen, die sie sich leisten können. Das ist, glaube ich, für die Betroffenen ein Riesenproblem. Und da möchte man jetzt hier mit dieser Wohngemeinnützigkeit etwas erreichen. Und Fabian, du hast gesagt, was soll das sein? Das ist also eine besondere Steuerbegünstigung als gemeinnütziges Unternehmen. Man kann sich also als Verein, Stiftung, aber auch als ganz normales Unternehmen, was heißt ganz normal nicht, also als Unternehmen, beispielsweise als GmbH, könnte man sich als gemeinnützige Körperschaft anerkennen lassen beim Finanzamt. Ja, das kennt man ja klassischerweise für, keine Ahnung, Kultur, Pflege, Kinder und da gibt es einen ganzen Katalog mit ganz verschiedenen gemeinnützigen Tätigkeiten.
Dann ist man eine GmbH.
Genau, dann wäre man also eine GmbH und da sind an diese Gemeinnützigkeit sind halt eine ganze Reihe von Auflagen geknüpft. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, ich fördere jetzt hier Wohnraum und deswegen bekomme ich das, diesen Gemeinnützigkeitsstatus. Da gibt es eine ganze Reihe an weiteren Voraussetzungen. Man muss zum Beispiel das Ganze der Allgemeinheit anbieten. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass ja, ich fördere jetzt hier nur einzelne Personen, sondern das muss prinzipiell auf die Allgemeinheit ausgerichtet sein. Man muss das selbstlos machen, also darf nicht eine Gewinnerzielung verfolgen und dann zum Beispiel sagen, ich mache das hier zwar irgendwie, ich verfolge einen gemeinnützigen Zweck, aber wenn ich Gewinne mache, schütte ich die an mich aus. Das funktioniert nicht. Man muss also dann zum Beispiel auch sagen, wenn man Gewinne macht, müssen die auch wieder für den gemeinnützigen Zweck eingesetzt werden oder wenn man das Unternehmen oder die Organisation auflöst, muss man einem anderen gemeinnützigen Verein beispielsweise das Vermögen zur Verfügung stellen und so weiter. Also die Vorschriften sind insgesamt relativ streng. Das heißt, es kommt jetzt gar nicht mal so für alle Unternehmen in Betracht. Und ganz entscheidend ist aber natürlich, dass man einem gemeinnützigen Zweck verfolgt. Und da gibt es den Paragraphen 52 in der Abgabenordnung. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal aufgemacht. Da sind aktuell 26 verschiedene gemeinnützige Zwecke angeführt. Ja, das ist also wirklich Tierschutz. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein paar random Stichpunkte. Rettung aus Lebensgefahr, Erziehung, Tierschutz, Jugendförderung, Kunst, Kultur, Förderung des Sports, in Klammern Schach gilt auch als Sport, Klammer zu. Und da soll jetzt also noch ergänzt werden die Wohngemeinnützigkeit, sodass man eben als Organisation auch den Gemeinnützigkeitsstatus erreichen kann, wenn man sich mit dem Thema Vermietung von Wohnungen beschäftigt. Und das klingt ja erstmal nicht schlecht, weil wenn man gemeinnützig ist, zahlt man auf die Gewinne keine Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer. Man könnte rein theoretisch Spenden einnehmen und derjenige, der dafür spendet, kann eine Spendenquittung bekommen und dadurch einen steuerlichen Vorteil bekommen. Also eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht jetzt im ersten Moment, oder?
Ja, andererseits brauchen wir auch das Geld, um die Wohnung bauen und unterhalten zu können. Mhm. Wenn man sich natürlich die Baupreise so anschaut, da ist es mitunter schon schwer, dann die Zins- und Tilgungsrate mit einem, sagen wir mal, normalen Mietverhältnis zu begleichen. Also die Frage ist, inwieweit es halt dann genutzt wird.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich hier, das Thema, wir können ja mal ganz kurz nochmal die Bedingungen nennen, um dann in diese Wohngemeinnützigkeit reinzufallen. Also man muss halt Wohnungen vermieten und die muss man günstig vermieten, vor allem an hilfsbedürftige Personen. Und das sind Personen, die nicht mehr verdienen als das Fünffache des Regelsatzes der Sozialhilfe. Und man muss dauerhaft eine Miete festlegen, die unter der marktüblichen Miete liegt. Und also das, es reicht aber auch aus, wenn man letztendlich die Wohnung ohne Gewinnaufschlag vermietet. Also das heißt, wenn die Miete nicht höher ist als die tatsächlichen Kosten, die man mit der Wohnung hat. Und da habe ich so kurz dran gedacht, dass das ja eigentlich aktuell auf jede neue Wohnung zutrifft. Oder? Wie siehst du das? Also rein theoretisch ist es doch so, wenn du jetzt eine neue Wohnung baust, dass wenn du dann mal durchrechnest, was du da für Mieteinnahmen bekommst am Markt, ja, was die marktübliche Miete ist, und wenn du dann schaust, wie viel hast du da eben an Aufwendungen, also Abschreibungen und Zinsen, dass du dann eigentlich in allen Fällen da zum Ergebnis kommst, du machst damit keinen Gewinn, sondern einen Verlust, weil die ortsübliche Miete in der Regel nicht so hoch ist, dass das, was an Baukosten und Zinsen auf dich zukommt, das deckt.
Da können wir einmal eine extra Folge drüber machen. Ich habe mir neulich auch mal, weil du brauchst ja eigentlich eine Totalüberschussprognose. Ja. Und wie du sagst, wenn man jetzt neu was baut und vermietet, ist ja die Frage, ja, bekommt man überhaupt noch, sagen wir mal, eine wirklich entgeltliche Vermietung hin, aber da können wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge philosophieren. Ja, also ist auf jeden Fall ein interessanter und aus meiner Sicht auch richtiger Gedanke.
Naja, ich bin nicht so sicher, ob das wirklich, also ich meine, am Ende wird es nicht doll wehtun. Es ist jetzt nicht mit riesen Verwaltungsaufwand einhergehend, weil es halt eine bestimmte Gruppe an Unternehmen trifft. Hier im In der Regierungserklärung heißt es wohl so, um die 100 Unternehmen kommen dafür in Betracht, oder die, man rechnet damit, dass 100 Unternehmen das wohl machen könnten, ja, oder Vereine oder, also ich sag mal, Organisationen. Und man kann aber noch nicht beziffern, wie viele neue Wohnungen jetzt dadurch tatsächlich entstehen werden. Ja, also insofern ist das natürlich die Frage, ob das jetzt der große Wurf ist. Wahrscheinlich nicht. Die Wirtschaftsvertreter haben natürlich auch schon eher bemängelt, dass einfach die Baukosten zu hoch sind und man deswegen eher das Problem hat und man sich viel mehr wünscht, dass es so wieder zinsbegünstigte Kredite gibt von der KfW oder Zuschüsse zu Tilgungen, wenn man jetzt ein Wohnungsbau macht, dass man da vielleicht einen Teil des Darlehens am Ende erlassen bekommt. Das wäre wohl das, womit man eher zum Ziel kommt, sagt die Baubranche. Ich glaube, das ist auch so, ja, ob das jetzt hier wirklich viel bringt, ist wirklich dahingestellt. Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich finde das halt auch mit diesem, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich kann mich noch erinnern, als Student, da hatte ich wirklich auch nicht viel Geld, habe ich auch mal eine Wohnung gesucht, ja, und da gab es auch viele schöne Wohnungen, die man auch hätte bezahlen können, aber die hast du nur bekommen, wenn du einen sogenannten Wohnberechtigungsschein hattest. Ich glaube, am Ende hieß das auch, du musst halt irgendwie Sozialhilfe oder eben nicht viel mehr darfst du verdienen. Und ich fand das damals irgendwie total bescheuert, dass man jetzt halt, ich hatte irgendwie auch kein Geld, aber bekam die Wohnung nicht, weil ich jetzt quasi nicht arbeitslos war, sondern stattdessen eben irgendwie versucht habe zu studieren und da mich weiterzuentwickeln. Also ich irgendwie ist das ja dann noch mehr auch wiederum ein Anreiz, nicht Leistung zu zeigen und vielleicht viel Geld sich dazu zu bemühen, noch mehr Geld zu verdienen oder noch mehr Leistung zu zeigen, vielleicht statt in Teilzeit, in Vollzeit zu arbeiten und so weiter, weil du dann keinen Wohnberechtigungsschein bekommst und nicht in den Genuss kommst, hier in so eine Wohnung zu ziehen. Also ich bin insofern ein bisschen skeptisch, ob das wirklich der richtige Weg ist. Das ist ja so ein bisschen, trifft das ja auch das Thema, was wir hier oder ich immer schon mal schon wieder bemängelt habe, dass man halt irgendwie das Thema Leistung muss sich lohnen, ob das dann am Ende nicht auch da den gegenteiligen Effekt hat, dass sich da Leistung eben eher nicht lohnt, weil man dann auch noch eine günstige Wohnung kriegt, an die man sonst überhaupt nicht rankommt, ja, wenn man zu viel verdient. Also das sehe ich zumindest auch so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber.
Nee, sehe ich auch so, ja.
Großes Beispiel ist zum Beispiel Wien. Da heißt es ja, dass es da sehr viele Gemeindewohnungen gibt, ja. Also irgendwie 80% der Menschen in Wien leben wohl zur Miete. Und 40% davon in geförderten Gemeindewohnungen. Da ist also das mit diesem deutsche Wohnen enteignen, so ist da offensichtlich, wobei das ist ja schon seit Ewigkeiten dort so, meine ich. Aber da gibt es eben viele, viele staatliche Wohnungen und das soll da ja ganz gut funktionieren, liest man immer wieder. Andererseits habe ich mich mal mit, ich bin jetzt auch nicht so der super informierte Typ im österreichischen Immobilienmarkt. Ich habe da nur mal gehört, dass das am Ende natürlich auch so ist, dass da die Wohnungen immer wieder untervermietet werden. Ja, dass es irgendwie einen Hauptmieter gibt, der die Wohnung dann hat, sie aber eigentlich nicht mehr braucht und sie, statt sie zu kündigen, dann eben auch irgendwie immer weiter untervermietet, damit er eben diesen Vorteil, den er da irgendwie einmal durch vielleicht auch Zufall erlangt hat, in den Genuss so einer geförderten Gemeindewohnung zu kommen, dass er den nicht verliert. Hm. Also am Ende entsteht ja da irgendwie auch so ein gewisser Schwarzmarkt, ja, dass man eben so eine günstige Wohnung, die man einmal bekommen hat, statt sie ordentlich auf den Markt freizugeben und zu sagen, okay, jeder hat jetzt hier die Chance, diese Wohnung zu bekommen, nutzt man dann halt immer irgendwie Möglichkeiten, die immer weiter nach selbst zu vermieten, unterzuvermieten, vielleicht auch teurer. Hm. Das ist natürlich irgendwie auch blöd, oder?
Ich habe mich mal mit einem Wiener da ausgetauscht, als ich in Wien bei einem Geburtstag war. Und der hat mir damals erzählt, dass es halt seit eigentlich, keine Ahnung, 1920 oder so ist, dass es im Prinzip immer so sozialdemokratische Bürgermeister gegeben haben, jetzt mal vielleicht abgesehen von der Faschismuszeit, aber dass da eigentlich immer dieser soziale Wohnungsbau ja immer weiter ging und um die 220.000 Wohnungen da gebaut worden sind und da jetzt irgendwie 600.000 Leute oder mehr sogar noch drin wohnen und dann nochmal 200.000 Wohnungen, die gefördert worden sind. Also sowas, was man jetzt hier eigentlich probiert, über diese Gemeinnützigkeit, indem man die Steuern erlässt, zu fördern. Aber ich glaube halt, Alternativen, wie du schon gesagt hast, mit zinsgünstigen Krediten oder Zuschüssen oder irgendwas, vielleicht auch höhere Abschreibungen. Die neuen Sonderabschreibungen für Mietwohnungsneubau sind ja sehr überschaubar gestaltet. Wird wahrscheinlich mehr bringen. Aber klar, das ist natürlich historisch gewachsen und jetzt in 100 Jahren oder das, was in 100 Jahren da in Wien aufgebaut wird, jetzt schnell nachzuholen, das könnte schwierig werden in Deutschland.
Genau. Aber vielleicht gibt es ja doch, also noch ist es natürlich nicht beschlossen, aber das ist jetzt ein Vorhaben, vielleicht gibt es ja doch das eine oder andere, den einen oder anderen im Bauträger, der jetzt sagt, vielleicht mache ich ja eine gemeinnützige Organisation noch. Vielleicht zum Thema Gemeinnützigkeit müssten wir sowieso nochmal sprechen. Das ist eigentlich auch sowieso ein sehr spannendes Thema, ne? Mit vielen Steuervorteilen.
Ja, da habe ich immer lustigerweise, schreiben mir da manchmal Leute und fragen, ob sie eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Das ist eher ein großes Thema, weil viele denken dann, wenn sie halt zum Beispiel Spenden einsammeln, dass es dann steuerfrei ist, weil sie spenden sie dann weiter, aber es sind ja erstmal Einnahmen, ja, die versteuert werden müssen und gegebenenfalls, je nachdem, für was man es dann spendet, ist es dann nicht mehr absetzbar. Also da aufpassen. Also von dem her sollte man vielleicht nochmal über Gemeinnützigkeit und Spenden und wer darf sie annehmen und was braucht man dann fürs Finanzamt, für eine Bescheinigung und so weiter. Da können wir mal einen extra Podcast machen. Genau.
Gerne nehmen wir Spenden für den Podcast entgegen. Die wären dann allerdings steuerpflichtig.
Ja, ja, das stimmt. Aber noch klappt es ja ganz gut so.
Genau.
Wir melden uns dann bei euch. Ja. sollen wir mal zu den Steuerentlastungen noch kommen, die Christian Lindner sonst noch so vorgeschlagen hat, insbesondere beim Steuertarif?
Auf jeden Fall. Also die Musik fängt an zu spielen, mal wieder hier beim Thema Steuern. Wir hatten ja das Wachstumschancengesetz. Das war am Ende eine Steuererleichterung von, ich meine, am Ende waren es noch 3 Milliarden Euro, also relativ zusammengedampft, ja, sollte ja die Wirtschaft entlasten und dazu führen, dass mehr Wachstum entsteht, so wie es der Name schon sagt. Und am Ende war es natürlich ja ganz, ganz wenig Maßnahmen. Und jetzt sprechen wir hier über steuerliche Entlastung von 23 Milliarden Euro. Wobei Entlastung setze ich mal in Anführungszeichen, die bis 2026 umgesetzt werden sollen. Und das ist natürlich eine Ansage, ne? Fabian, was denkst du, ist das viel? Ja, ne? Kann man eigentlich schon sagen, dass das jetzt hier was ist, worüber sich zu reden lohnt?
Ja, absolut. Was mir da so ein bisschen Sorgen macht, haben Sie in dem Podcast auch schon erwähnt, dass das Ganze zumindest beim Grundfreibetrag rückwirkend erfolgen soll. Also das soll um 180 Euro steigen, das ist jetzt nicht allzu viel. Und dann soll man das rückwirkend zum 01.01.2024 berichtigen sollen. Und das müssen Unternehmen berichtigen, wenn es ihnen wirtschaftlich zumutbar ist, also fast immer. Und ich weiß nicht, wie deine Lohnbuchhalter und Buchhalterinnen das sehen, aber das können schon zu Aufwand führen.
Ja, die drehen durch. Das ist wirklich verrückt, ne? Also ich sag mal, jetzt gehen wir mal die Maßnahmen durch. Also erste Maßnahme ist, der Steuergrundfreibetrag soll steigen um 180 Euro. Das ist ja der Betrag, den man verdienen darf, ohne Steuern zu zahlen. Und das soll rückwirkend erfolgen, weil jetzt sind ja auch die Bürgergeldsätze gestiegen. Und mit diesem Argument muss man natürlich jetzt auch sagen, dass ja dann offensichtlich das Existenzminimum sich erhöht hat in diesem Jahr und damit auch, das ist auch ganz interessant, also auch ganz schlau formuliert jetzt hier von Christian Lindner, aber es stimmt auch, ja, das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, das Steuersystem, der Einkommensteuer hängt ja am Leistungsfähigkeitsprinzip, also es soll der mehr besteuert werden, der besteuert werden, der leistungsfähig ist. Und dann gibt es noch das subjektive Nettoprinzip, das heißt, von dieser Leistungsfähigkeit soll nur das Einkommen versteuert werden, was man zur freien Verfügung hat. Also was sozusagen über den täglichen Lebensbedarf, Grundlebensbedarf hinaus zur Verfügung steht, was disponibel ist. Und in dem Moment, wo man jetzt natürlich feststellt, okay, der Grundbedarf ist ja jetzt gestiegen, wir mussten das Bürgergeld erhöhen, muss man eigentlich folgerichtig auch sagen, man muss den Grundfreibetrag natürlich ab 01.01.24 schon erhöhen, weil es gibt ja jetzt offensichtlich ein höheres Existenzminimum, was ja durch das Bürgergeld jetzt auch festgesetzt wurde. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass man auch sagen müsste, hey, das muss man eigentlich schon rückwirkend machen zum 01.01.24 und nicht erst ab nächstem Jahr, weil das Existenzminimum ist ja durch die Inflation und so weiter schon ab diesem Jahr erhöht, was man für sich behalten können muss. Ich glaube, da hat man einerseits ein bisschen Angst vor Klagen, ne? Das ist sicherlich wo jemand auf die Idee kommen könnte, das sich mal einzuklagen, dass der Grundfreibetrag zu niedrig ist beim Steuertarif. Wobei das sicherlich die Erfolgsaussichten, da gerade das rückwirkend dann anerkannt zu bekommen, eher gering sind, würde ich jetzt mal so sagen. Aber so langfristig muss man das natürlich schon im Auge behalten.
Ja, absolut.
Und genau, deswegen wird der Grundfreibetrag erhöht um 180 Euro und eben rückwirkend. Und ich meine, das ist halt wirklich absurd, ja, diese 180 Euro, weiß nicht, durchschnittlicher Grenzsteuersatz, wie viel ist das? Vielleicht, sagen wir mal, 30%. Ja, das heißt, 180 Euro, das müsste man eigentlich im Kopf rechnen können, mal 30% sind, nee, müssen wir nicht, sind 54 Euro,
doch, um die es da schon geht.
Ich nicht. Also, ja, und ja, wenn du das jetzt zum Beispiel am...
Durch 12, muss man dazu sagen, das ist ja im Jahresbetrag.
Genau, bist du 54 und das jetzt durch 12, Fabian, kannst du ja mal im Kopf ausrechnen.
Ja.
Ja, ich mach's mal für dich. sind 4,50 Euro pro Monat.
Euro,
Und und wenn du das Gesetz wird irgendwie im August beschlossen, meinetwegen, dann hast du 8 mal 4,50 €, die man dann korrigieren muss in den Steuer.
Also ich glaube nicht, dass das im August beschlossen wird. Also wenn man die Historie der Jahre Steuergesetze, bis es dann mal wirklich beschlossen wurde, das ist ja meistens Mitte Dezember erst beschlossen worden. Also von dem her, da sollte man aus meiner Sicht jetzt mal die 11.604 Euro von mir aus lassen und dann halt den Grundfreibetrag für das Jahr 2025 ordentlich anheben. Aus meiner Sicht wäre das die schlauere Variante und die weniger Bürokratiekosten dann verursacht.
Genau, und das ist eigentlich gar nicht so sehr der große Wurf, führen wir das nochmal kurz aus, dann soll es halt weitergehen. 2025 soll der Grundfreibetrag nochmal um 300 Euro steigen, dann auf 12.084 Euro und 2026 dann auf 12.336 Euro, also nochmal um 300 Euro und das Jahr darauf um 252 Euro steigen. Ich sehe es ein bisschen anders als du, Fabian, also auch wenn es total nervt, das rückwirkend zu korrigieren, finde ich, sollte man, was man mitnehmen kann Steuerentlastung sollte man natürlich mitnehmen, wobei man muss ja echt sagen, es ist ja gar keine Steuerentlastung, man ist ja eigentlich nur das, was sowieso jetzt durch die Inflation mehr an Steuereinnahmen reinkommt, ja, die ganzen Tarifabschlüsse mit den höheren Gehältern führen ja dazu, dass automatisch höhere Steuern und auch höhere Progression gezahlt wird. Es wird ja einfach nur das, was der Staat sozusagen zu Unrecht jetzt mehr bekommt durch die Tarifabschlüsse, wird ja einfach zurückgeführt. Das ist ja gar keine Entlastung, so gesehen.
Das stimmt auch, ja.
Aber das eigentliche Thema ist ja hier die kalte Progression. Ne? Also wir haben den Grundfreibetrag, der wird erhöht und gleichzeitig wird der ganze Steuertarif soll ein bisschen nach rechts geschoben werden. Und das macht dann natürlich auch nochmal ordentlich was aus. Der Steuertarif ist ja jetzt so aufgebaut, wie wir es gerade schon gesagt haben, bis 11.604 Euro aktuell bezahlst du gar keine Einkommensteuern. Und dann kommt so eine erste Progressionsstufe, bei dem der Steuertarif schon relativ stark ansteigt, also eine relativ hohe Progression. Und zwar geht es los mit 14% Eingangssteuersatz und dann geht es halt relativ stark hoch bis aktuell zur Grenze 17.005 Euro. Und dann, wenn man sich das mal so anguckt, dann geht die Steigungslinie nicht mehr ganz so steil nach oben, sondern wird etwas weniger steil und die zusätzliche Belastung mit jedem weiteren Euro ist nicht mehr ganz so stark, bis man dann bei einem Einkommen von 66.761 Euro angekommen ist, dann wird alles mit 42% versteuert. Und diese Grenzen, die eben entscheidend dafür sind, wann diese Progressionsstufen zuschlagen, die werden jetzt, sollen dann auch etwas erhöht werden. Ne? Die erste große Progressionsstufe dann von 17.005 auf 17.430 Euro und dann die Grenze, ab der man dann in dem Spitzensteuersatz von 42% ist, die wird erhöht von 66.761 auf 68.429. Also ich glaube, da spielt dann schon ein bisschen mehr Musik, auch was die Steuerminderung also sozusagen angeht, ja, da ist dann, glaube ich, die eigentliche Musik drin. Und das wird natürlich auch kritisiert von verschiedensten Parteien, weil man ja auch feststellen muss, also ne, da ist natürlich auch die Frage, die da aufgeworfen wird, warum sollen denn die Gutverdiener, die den Steuersatz von 42% zahlen, auch von Entlastungen profitieren, ja? Und ich glaube, denen kann man halt ganz, ganz klar entgegnen, dass das halt keine Entlastung ist. Ja, also wer eben vor 2-3 Jahren 66.000 Euro verdient hat, der wird jetzt sicherlich durch die Inflation und die fleißigen Gewerkschaften eben entsprechend mehr verdienen und dann automatisch leider in eine höhere Progressionsstufe gerutscht sein. Es geht einfach nur darum, diese kalte Progression, also das, was man einfach nur, weil man die Inflation durch seine Lohnsteigerung ausgleicht, was man dann eben jetzt an höheren Steuern zahlen muss durch diese Progression im Steuertarif, dass man das zurückführt. Um mehr geht es ja eigentlich gar nicht. Es gibt gar keinen Grund zu diskutieren.
Und bei der Reichensteuer soll aber nicht angesetzt werden. Die zahlt man aktuell ab 277.826 Euro pro Jahr für jeden weiteren Euro. Da ist keine Erhöhung geplant. Die Inflation gibt es wohl nicht, wenn man sehr gut verdient.
Ich glaube, da hätte dann wahrscheinlich hier der Herr Klingbeil sofort die Koalition aufgekündigt.
Ja,
ich meine, auch noch die Reichensteuer nach oben hätte verschieben müssen.
Ja, ich kann das Argument nachvollziehen, dass man sagt, okay, was brauche ich jetzt Steuererleichterung, wenn ich irgendwie 278.000 Euro irgendwie schon habe, was ich versteuern muss. Andererseits so der Mechanismus, wie du es gerade beschrieben hast, dass die kalte Progression abgebaut werden soll, ist irgendwo dann auch nicht fair, wenn man sagt, okay, ja, wenn man jetzt sehr, sehr gut verdient, ich meine, das sind absolute Ausnahmefälle, aber trotzdem, die zahlen ja dann in absoluten Zahlen viel mehr Steuern und warum sollen die jetzt zumindest nicht mal irgendwie einen Inflationsausgleich in dem Bereich bekommen? Ist sicherlich nicht mehrheitsfähig, aber sag ich mal, logisch schlussfolgernd wäre es dann schon, dass es nicht dann Progressionsstufen gibt, die nicht angepackt werden. Ja, wenn man jetzt eine andere Progressionsstufe nicht anpacken würde, beispielsweise zwischen, was weiß ich, 17.000 und 30.000 Euro, ja, dann wäre der Aufschrei groß. Von dem her, das ist auch die Frage, ist das überhaupt verfassungsrechtlich in Ordnung, wenn man sagt, okay, ja, da gibt es keine Progression bei den Spitzenverdienern.
Mhm. Der Reichensteuersatz ist ja jetzt bei 45% und dann kommt ja noch der Soli dazu, dann ist man bei 47,5%. Ich denke, in diesem Bereich gibt es da relativ viel Spielraum. Ich kann mich noch erinnern, in meinem Studium, da gab es ja immer hier von dem Kirchhoff, den du ja auch schon mal, glaube ich, getroffen hast oder live gesehen hast, dem Verfassungsrichter, so diesen Halbteilungsgrundsatz, dass man sagt, man sollte den, also es könnte vielleicht grundgesetzlich geboten sein, nicht mehr als die Hälfte des Einkommens abzuschöpfen. Andererseits, wenn man damit mittlerweile in die Steuerliteratur einsteigt, wird man dieses Gebot wahrscheinlich so nicht mehr als herrschende Meinung finden. Also ich glaube, mittlerweile wäre das sicherlich auch zulässig oder da wird es nicht mehr viele Hürden geben, um vielleicht auch einen Steuersatz zu haben, der deutlich über 50% liegt. Insofern denke ich, dass man hier mit einer Klage, dass die Reichensteuer nicht adäquat mit erhöht oder der Eingangssatz für die Grenze, an der man dann die Reichensteuer zahlt, dass die nicht adäquat steigt, da wird man, glaube ich, wenig Aussicht auf Erfolg bei Gericht haben, vermute ich.
Ja, bleibt spannend. Ja, was war noch angepasst? Ein Kinderfreibetrag.
Ja, das war ganz interessant. Das hatte ich jetzt in der FAZ gelesen. Anfangs war das nicht vorgesehen, aber dann hatte Lindner nochmal das ergänzt. Nee, der Kinderfreibetrag soll natürlich auch rückwirkend angepasst werden. Um 228 Euro auf 9.540 Euro. Und das ist natürlich auch so ein bisschen interessant, weil von dem Kinderfreibetrag profitieren ja eigentlich auch nur Wohlhabende. Weil es ja so ist, dass für die Frage, ob sich der Kinderfreibetrag bei einem steuerrechtlich auswirkt, zum Vorteil immer erstmal das ausgezahlte Kindergeld angerechnet wird. Und nur wenn man also wirklich relativ in einem relativ hohen Steuersatz ist, hat man durch den Kinderfreibetrag eine höhere Steuerentlastung, sodass die Steuerentlastung höher ist als das ausgezahlte Kindergeld, dann hat man auch einen Vorteil. Und da habe ich jetzt aber noch, das haben offensichtlich manche noch nicht so verstanden, deswegen gab es noch keine großen Beschwerden gegen diesen Vorschlag.
Oder weil das Kindergeld angepasst wurde, ordentlich auf 250 Euro pro Kind, aber der Kinderfreibetrag da erstmal hinten runtergefallen ist. Da nochmal zum Verständnis, also entweder Kindergeld oder Kinderfreibetrag, beides geht nicht so. In der Praxis beantragt man auch das Kindergeld und dann schaut man über die Steuererklärung, macht der Kinderfreibetrag vielleicht doch mehr Sinn und dann bekommt man die Differenz gut geschrieben. Also das sehe ich jetzt nicht so kritisch, muss ich sagen, weil wenn das Kindergeld steigt, muss eigentlich auch der Kinderfreibetrag steigen.
Das ist immer so ein, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, oder ob du das auch noch kennst, das manchmal in Beratungsgesprächen oder so, dass irgendwie Mandanten bekommen dann Kinder und sagen dann, so, jetzt habe ich ein Kind, wie viel Steuerersparnis kriege ich jetzt? Und dann sagst du, eigentlich nichts. Da müsste man jetzt schon noch ein bisschen eine Gestaltung machen und Einkünfte auf die Kinder übertragen oder so, dass sich das dann lohnt. Übrigens sowieso eine ganz interessante Geschichte. Haben wir vorhin eingangs noch drüber gesprochen, Fabian, stimmt's, dass man da vielleicht mal drüber nachdenken sollte, seine Kinder mit Einkünften zu versehen, weil die haben ja auch den Grundfreibetrag und müssen erstmal keine Einkünfte zahlen.
Bis man außer Familienversicherung rauskriegt. Aber da können wir vielleicht nochmal eine extra Folge drüber machen. Ne?
Stimmt, ja. Ach, wir müssen so viele extra Folgen machen.
Ja, ist ja aber gut, das, da haben wir was zu tun. Also, schreib es dir mal auf, Christian. Ja. Gemeinnützigkeit plus Einkünfte auch aus Kinder haben wir jetzt als zwei Podcast-Ideen.
Ja. Naja, jedenfalls soll man sich nicht wundern, wenn man Kinder bekommt und dann kommt man halt erstmal keine nennenswerte Steuerentlastung. Das wird halt alles durch das Kindergeld abgedeckt. Tja, was denkst du, Fabian, wird das durchkommen?
Also ich glaube, gerade bei der beim Grundfreibetrag muss es fast durchkommen. Weil da gibt es ja verschiedene Urteile auch im Bundesverfassungsgericht, was die Grundsätze da bestätigt. Kinderfreibetrag müsste eigentlich auch, wenn man es logisch sieht, durchkommen. Und Wohngemeinnützigkeit, denke ich mal, auch. Das ist, denke ich mal, ein Thema, was die alle Parteien da irgendwo mittragen.
Oh ja, wobei, darf ich da nochmal einhaken?
Ja, klar.
Ich hatte da auch gelesen, ich glaube, also das war noch vor unserer Zeit, ja, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Zuhörer, die da schon sich mit dem Steuerrecht beschäftigt hatten. Das war wohl so in den 80ern, dass es da schon mal ein ähnliches Konstrukt gab, dass man also als Wohnungsbauunternehmen sich als gemeinnütziges Unternehmen anerkennen lassen konnte. Und da gab es wohl aber einen riesigen Betrugsfall damals, sodass Kohl ja das dann abgeschafft hat, weil eben sich da jemand in die eigenen Taschen gewirtschaftet hat unter Ausnutzung dieser Steuerbegünstigung. Also insofern, man kann jetzt sagen, die Wohnungsgemeinnützigkeit tut keinem weh, aber es bleibt natürlich abzuwarten, ob es da vielleicht auch ein paar, also ohne dass es wirklich was bringt, ob das da nicht vielleicht auch ein paar sinnlose Mitnahmeeffekte gibt. Werden wir mal sehen, ja, was das bringt.
Ja, ist jetzt auch keine riesige Steuerreform. Auch insgesamt das Jahressteuergesetz ist doch sehr überschaubar.
Ja, eine Sache fehlt allerdings, wo ich mich doch ein bisschen wundere, nämlich, was ist denn mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlages? Und alle, die unsere Folge Nummer 80 gehört haben, die müssten eigentlich wissen, dass man als Finanzminister sehr schlau wäre, jetzt ständig zu fordern, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, denn es ist ja doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht hier sagen wird, dass der nicht mehr zulässig ist. Und dann steht man natürlich wieder doof da. Und da wäre man ja eigentlich schlau, wenn man jetzt da schon ein bisschen mehr Spuren hinterlassen würde, dass man das eigentlich abschaffen will. Und es aber einem vielleicht nicht gelingt oder wie auch immer. Aber das verstehe ich nicht so richtig, warum man das nicht mehr noch in das Rampenlicht stellt, diesen Zuschlag abzuschaffen, bevor man da wieder die Klatsche vom Gericht kassiert.
Ja, absolut. Also das wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, so kommen, dass die Gerichte entscheiden werden. Ja, also braucht wohl die Kohle. Ja, hat natürlich die Kassen sind scheinbar klar. Und deswegen ist es erstmal nicht drin. Ja, es sind alles keine so riesigen Reformen. Ein paar gute Sachen dabei insgesamt. Das Jahressteuergesetz. Aber sehr überschaubar. Ja, also mal gespannt. Vielleicht kommt irgendwann mal so eine richtige Reform. Vielleicht wurden die Parteien jetzt durch die Wahlergebnisse bei der Europawahl auch ein bisschen wachgerüttelt und kommen jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr in den Schwung, weil, sagen wir mal, wenn die politische Landschaft so weitergeht, machen es dann irgendwann mal andere. Also vielleicht sollte man da mal schauen, dass man nicht zu viel Staat bei Arbeitnehmenden und auch bei Unternehmen da bringt. Ich will jetzt nicht sagen, wer das mir gesagt hat, aber ein bekannter Mann, den ich neulich mal getroffen habe, ja, also du warst nicht Christian, hat gesagt, was hat er gesagt? Ja, das Finanzamt, auch wenn die jagen, sie müssen auch den Bestand halten, weil wenn der Bestand irgendwann nicht mehr da ist, kann man auch nicht mehr jagen. Ja. Also das fand ich eigentlich einen interessanten Gedanken. Ja, und gerade in der digitalisierten Wirtschaft gilt es mehr denn je.
Ja, aber Fabian, ich habe gehört, das ist ja sowieso TikTok schuld an den Wahlergebnissen.
Ja, das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Also nur weil es TikTok gibt, hat wahrscheinlich die AfD jetzt nicht alleine diese Wahlergebnisse erzielt. Ich glaube, auch wenn es TikTok nicht gäbe, gäbe es immer noch andere Plattformen, ja, die irgendwelche Sachen da von der AfD in die breite Masse bringen. Nichtsdestotrotz, klar, muss man schauen, wer da was reinstellt und dann auch den Faktencheck machen. Aber ich kann auch im Fernsehen oder auf anderen Social-Media-Plattformen Quatsch erzählen. Jetzt da irgendwie da nur auf TikTok zu schelten, ist aus meiner Sicht so ein bisschen zu kurz gedacht.
Wobei ja schon jetzt viele Politiker das auch für sich nutzen, ja. Ich meine, der Kanzler ist auf TikTok, ja. Der
Kanzler ist sehr erfolgreich.
Robert Habeck hat eine Ausschreibung irgendwie mit 800.000 Euro. Hoffentlich bewirbst du dich da nicht, Fabian, dass du nicht als Podcast-Gast abhanden kommst.
Nee, hab's nicht vor.
Okay, das ist gut, ja. Und heute früh habe ich den Herrn Lindemann gehört im Interview, der hat gesagt, als er gefragt wurde, warum er denn nicht mehr auf TikTok ist, um seine Wahlergebnisse zu verbessern, meinte er, dass er das sowieso skeptisch sieht, weil er ja das ja nicht mal auf seinem Diensthandy installieren kann. Da würde er mit der Plattform nicht so gute Beziehung haben und dass sie, ich interpretiere es jetzt mal so, eher ablehnen, ja, und dass sie das vielleicht gar nicht für sich nutzen wollen.
Ja, aber sein Chef ist ja bei TikTok, ja. Herr Merz.
Der
ist
ja Merz, bei TikTok. Ja. Ja. Ich bin nicht offensichtlich noch nicht, leider, Klammer auf, Klammer zu, in dieser Blase angekommen. Ich bekomme immer noch die etwas, also ich bin in der falschen Blase, leider.
Naja, also Herr Merz ist auf TikTok, vielleicht kommt Herr Lindemann noch nach, ja. Insbesondere machen sie aber zwei Sachen richtig, sowohl Herr Merz als auch Herr Lindemann, sie folgen mir wenigstens schon mal auf Instagram.
Ja, wirklich, ja. Sehr gut, ja, das ist doch gut. Da musst du mal die Podcast-Folge ganz besonders anteasern heute extra für
also vielleicht, falls jemand von den Bahnen Herren zuhört, ja, herzliche Grüße gehen raus, ja. Wunderbar, aber dann schließen wir doch mal für diese Woche die Podcast-Folge und haben jetzt einige neue Podcast-Folgen-Ideen auch schon gesammelt und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
Ja, so sieht's aus, ne? Viele Grüße und feiere nicht so viel, ja, dass du nächste Woche nicht wieder so eine angeraute Stimme hast.
Ja, das hat sich doch gebessert über den Podcast. Also, Christian, mach's gut.
Ciao, ciao, tschüss. Ciao.